Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Es ist Freitag, der 22. März 2024. Es ist bei uns kurz nach 13 Uhr. Hier ist Unter 3 und hier ist auch wieder Thorsten Faas.
Und das war auch in der 99. Folge des Phoenix Politik Podcasts die Stimme von Erhard Schärfer. Und wir sagen allen, die dabei sind, herzlich willkommen zu dieser Runden, wollte ich sagen, stimmt aber gar nicht. Besonderen Folge trotzdem.
Das ist wahr. In vielerlei Hinsicht, wie wir noch sehen werden. Kleiner Nachtrag zu Beginn, kleiner Nachtrag zu unserer vorigen Ausgabe. Der frühere SPD-MdB Timon Gremmels hat uns geschrieben und ganz offensichtlich die Folge gehört, die wir mit Ilse Aigner hatten. Und da haben wir ja speziell einen Punkt gehabt über den Wechsel zwischen Bundes- und Landespolitik.
Genau, und den hatten wir als vergleichsweise selten dargestellt und dann erreicht uns eben der Hinweis, so ungewöhnlich wie in unserem Gespräch mit Ilse Aigner sei das gar nicht, dass MdBs zurück in die Landespolitik gehen. Zitat, allein in der jetzigen hessischen Landesregierung sind mit den Herren Jung, Schwarz und mir drei ehemalige MdB, die früher auch schon als MdL oder Staatssekretär in der Landespolitik waren. Hinzu komme mit Wirtschaftsminister Kabi Mansouri ein weiterer ehemaliger MdB. Und so muss man wahrscheinlich sagen, dass wir ein bisschen selber auch der Personalisierung da zum Opfer gefallen sind, sehr stark auf die Ministerpräsidenten geguckt haben. Weil da muss man natürlich sagen, das stimmt, da müssen wir dann auch das nächste Mal einfach genauer hinschauen. Und wir danken dem Wissenschaftsminister des Landes Hessen für den Hinweis, Timon Gremmels, und natürlich auch dafür, dass er uns hört und das hoffentlich auch weiterhin.
Das war eigentlich für uns noch ein bisschen die größere Botschaft. Gut. So, wie gesagt, das freut uns und wir freuen uns zudem, dass wir unser unnachahmlich glückliches Händchen heute einen Gast beschert, den wir vor gut 4 Wochen eingeladen haben und der seit einer Woche zumindest bei einigen Akteuren Dauergesprächsthema ist. Und das ist der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen bei Unter 3, Rolf Mützenich. Schön, dass Sie da sind.
Herr Schärfer, Herr Faas, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Schnell noch das Rätsel gelöst hat bei Blue Sky, dann doch relativ flott Ruhrpott Forever. Der hat, glaube ich, auch schon mal was gelöst.
Das freut dich immer besonders.
Ja. Zu Recht. Der hat auch gute Fernsehtipps, aber das nur am Rande.
Absolut. Wir freuen uns sehr. Wir dürfen uns aber auch so ein bisschen glücklich schätzen, möchte ich sagen. Denn man sieht sie nicht so oft in Talkshows. Auch so Social Media sind nicht so ihrs, oder?
Aber Nein, das ist richtig. Ich will jetzt auch damit nicht in irgendeiner Form auffallen, dass ich diese Runden eher meide, sondern wenn, dann suche ich dann doch ein Gespräch, wo man sich auch mal ein bisschen ausbreiten kann, gedanklich, wo man gefordert wird und wo nicht die schnelle Schlagzeile oder, naja, der hat mir am besten gefallen, der hat mir weniger gefallen, das Wort so wichtig ist.
Ja, also. Zack, sind wir unter Druck.
Das stimmt. Aber deswegen auch keine Social.
Das erschreckt uns nicht wirklich.
Wir können mit Druck umgehen auch. Deswegen auch kein Social Media? Oder?
Ja, ich bin zu alt und gut, es sind auch Kollegen in meinem Alter, die damit unterwegs sind. Aber ich finde, man kann wirklich die politischen Herausforderungen, die Gedanken und letztlich auch die Diskussion zu wenig, zumindest nach meinem Dafürhalten, so pflegen, wie ich sie mir dann auch vorstelle. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich vor 5 Jahren gebeten wurde, als Andrea Nahles bedauerlicherweise zurückgetreten war, sowohl vom Partei- als auch vom Fraktionsvorsitz, habe ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, damals noch in kommissarischer Funktion, wenn ihr was wollt, dann bin ich nicht auf dem damaligen Twitter, habe keine anderen Dinge, ruft an, kommt vorbei.
Das sind ja öffentliche Formate gewesen, die Thorsten jetzt angesprochen hat. Wie sieht's mit Unter 3 aus? Wir haben uns ja nach dieser gängigen, ein bisschen ironisch, nach dieser Hintergrundgesprächspraxis hier auch benannt. Machen Sie sowas?
Wenig. Und Sie wissen ja, dass ich selbst auch manchmal dann, vielleicht leidet der ein oder andere darunter, der mich in meiner Fraktion beruflich begleitet, dass ich mich manchmal scheue, auch in solche Runden zu kommen, weil ich nicht immer ganz sicher bin, ob das dann am Ende auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle.
Aber Sie sind ja seit vielen Jahren direkt gewählter Abgeordneter. Sie können ja kein Problem mit Öffentlichkeit haben, oder? Oder damit auch einfach eine Figur des öffentlichen Interesses zu sein.
Nein, das will ich ja auch. Mhm. Ich meine, sonst hätte ich ja nicht kandidiert. Aber ich verstehe mich schon so, dass ich erstmal im Wahlkreis, wo ich jetzt 6-mal antreten durfte, wo ich 6-mal auch direkt gewählt wurde, die Wählerinnen und Wähler des Wahlkreises vertrete. Aber auf der anderen Seite nehme ich eben auch das Grundgesetz sehr wahr. Wir vertreten das gesamte deutsche Volk und wir sind nicht dafür geschaffen, erstmal nur einen öffentlichen Raum zu kommunizieren, sondern wir sind dafür letztlich gewählt worden, das eine oder andere voranzubringen und nicht jeden Tag irgendwie, darf ich das jetzt mal so sagen, eine neue Sau durchs Dorf zu treiben.
Dürfen die. Hier darf man alles haben. Inzwischen würde er sogar öfter mal auf der Straße erkannt, sagt er, habe ich in einem Porträt gelesen.
Das stimmt.
Also so eine gewisse Bescheidenheit oder was ist das?
Nein, ich will jetzt auch wirklich damit nicht kokettieren. Natürlich ist das schön, wenn ich jetzt in den letzten Tagen zumindest von denen, die mir Gutes wollten, auch ein gutes Wort bekommen habe auf der Straße, spontan. Und das will man natürlich auch hören. Ich glaube, ich hatte das damals in dem Gespräch, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber gesagt, wenn ich in Köln in der Straßenbahn dann sitze und mich guckt jemand mit treuen Augen an, dann denke ich manchmal, denkt er jetzt daran, er hat mich gestern in der Kneipe getroffen oder weiß er, dass ich auf einem Plakat gehangen habe. Also von daher ist das etwas, was ich natürlich gerne habe, dass ich ins Gespräch komme, aber es ist nicht das Gespräch, was offensichtlich heute immer so gewünscht ist mit der schnellen Schlagzeile, mit den sich überstürzenden Ereignissen. Und ich finde, manchmal wird dadurch auch in der Unruhe, die wir überhaupt haben, noch mehr Unruhe geschaffen.
Gutes Stichwort. Wir müssen natürlich wenig überraschen und ich habe es ja auch schon angedeutet ganz am Anfang, wir müssen zu Beginn über politische Kommunikation reden.
Ja.
Erstmal ein bisschen allgemeiner. Was ist Ihr größter Erkenntnisgewinn aus den vergangenen 8 Tagen bei diesem Thema politische Kommunikation?
Dass man nicht alles steuern kann, dass man vielleicht noch stärker wissen muss, dass bestimmte Zuspitzungen, die man ja auch in einer 10-minütigen Rede maximal machen muss, auch missgedeutet werden. Aber was die größte Erkenntnis ist, dass dieser Satz aus meiner Sicht nicht die zentralste Botschaft gewesen ist, sondern eher das Bemühen einer sehr aus meiner Sicht dem militärisch zugewandten Diskussion Taurus-Leopard-Ukraine-Krieg auch andere Facetten der Politik entgegenzusetzen. Ich will aber auch sagen, Herr Schärfer, weil ich genau weiß, dass Sie auch auf dem Bundesparteitag damals gewesen waren im Dezember. Das war nicht die gleiche Rede. Sowas mache ich auch nicht. Aber es war genau der fast wortgleiche Satz gewesen, der auch eingebettet in anderen Botschaften eine Unterstützung auf dem Parteitag bekommen hat. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, bevor der spanische Ministerpräsident das Wort ergriffen hatte, durfte ich für die Fraktion sprechen. Und damals war es überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht haben es auch zu wenige transportiert. Naja, und jetzt habe ich erleben müssen, dass eigentlich in dem Bereich etwas passiert ist, was ich mit der Rede vorher so nicht gewusst hatte.
Mir ist aufgefallen, dass er häufig falsch zitiert worden ist, auch sehr aus dem Zusammenhang gebrochen wurde, weil unmittelbar danach häufig die Rede war von einer Forderung. Die etwas mildere, aber nicht weniger falsche Form war ein Vorschlag, sondern Sie haben ja im Grunde eine Frage gestellt. Wir werden es gleich nochmal hören. Wir haben den Satz allerdings ein bisschen weiter eingebettet, minimal, so gut, wie das Format es zulässt. Aber es war ja eine Frage. Lage und nicht gesagt, so ab morgen muss eingefroren werden. Und jetzt füge ich noch schnell noch was hinten dran, weil wir diese Information verdanke ich unserem Toningenieur Martin, der gestern Maischberger geguckt hat. Und die Kolleginnen und Kollegen bei Maischberger haben gestern Jens Spahn einen O-Ton von Michael Kretschmer vorgehalten aus 2022, in dem Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, ein Einfrieren tatsächlich gefordert hat, dieses Konflikts. Das nur mal am Rande. Also die Vergesslichkeit in der Branche ist einerseits hoch und auf der anderen Seite auch die Leidenschaft, Sachen nicht korrekt zu zitieren auch. Warum sage ich das jetzt alles genau? Häufig falsch zitiert worden. Am besten, wir spielen es jetzt mal ein, oder? Ich habe jetzt genug geredet.
Der O-Ton der Woche.
Außerhalb Europas haben viele Länder einen anderen Blick auf diesen Krieg. Sie sagen, es ist vielleicht durch den Westen verantwortet. Sie reagieren mit Schadenfreude. Andere sagen, das ist das Ende der 500-jährigen westlichen Dominanz der internationalen Ordnung. Damit muss man doch umgehen. Und warum schadet es denn? Warum schadet es diesem Deutschen Bundestag, auch mal diese Fragen zu stellen, wie wir diese Länder überzeugen können, uns in Europa stärker eben von diesem von dieser Kriegsfessel auch zu befreien? Und da bin ich bei einem, finde ich, auch Frage, die offensichtlich ja manchmal auch hier schon als Schandfleck bezeichnet wird im Deutschen Bundestag, allein wenn man diese Frage stellt. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Bisschen mehr Kontext. Ich gebe zu, es waren die zwei, die von den anderen 9 Minuten fehlen natürlich immer noch welche. Oh ja. Mitte März die Bundestagsdebatte. Aber dann, Sie haben ja auch noch andere Punkte angesprochen. Mhm. Beispielsweise, dass auch der Rückhalt der Bevölkerung da sein muss für die Unterstützung der Ukraine. Also war eine Menge drin. Mhm. War vielleicht zu viel drin auch?
Tja, das mag ja sein. Und weil ich ja auch die Reden nur mit mir abspreche, hätten vielleicht andere mich dazu gebracht, vielleicht weniger dort hineinzubringen. Ich bin nun mal so, weil ich glaube, es muss auch aus mir heraus, dass ich die Zusammenhänge versuche anzusprechen. Und in der Tat, deswegen bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie das hier auch nochmal eingespielt haben. Es ist ja eine oft, geht auch gar nicht jetzt um innenpolitische Fragen, die außenpolitischen Bezug haben, sondern wir müssen uns einfach vorstellen, selbst wenn in der Generalversammlung der Vereinten Nationen fast 2/3 der Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen den Überfall auf die Ukraine verurteilen und als Bruch des Völkerrechts begreifen, heißt es nicht, dass sie zu derselben Reaktion kommen wie wir hier in Europa oder wie wir hier in Deutschland. Und ich finde, zu einer außenpolitischen Debatte muss auch dieser breite Blick eben auch führen. Und ja, Herr Schärfer, vielleicht habe ich zu viele Informationen dann auch dort untergebracht. Und ich bin Ihnen dankbar, dass offensichtlich der Ministerpräsident, Herr Kretschmer, eine Forderung damals gestellt hat. Und ich habe tatsächlich nur eine Frage gestellt, die zu dieser Aufwallung führen musste. Ich glaube nicht, sondern ich wollte zu einem politischen Gespräch einladen. Aber vielleicht kommen wir jetzt dazu.
Oder ist das Wort das Problem gewesen? Weil das natürlich, also A, natürlich auch eine bestimmte Assoziation auslöst, welche Kriege schon mal eingefroren wurden und halt alles andere dann auch weggewischt hat in der Debatte.
Ja, im Nachhinein, ja, mag es sein, dass das Wort vielleicht das zu dieser Eruption geführt hat. Aber ich meine, wenn man diese begrenzte Zeit zur Verfügung hat, dann muss man natürlich auch sprachlich verdichten. Und das Einfrieren ist ja nicht die Anerkennung von einer Situation, sondern eben nur die Abwesenheit militärischer Gewalt, die mit Sicherheit auch durch den Abwehrkampf, die das ukrainische Volk aus dem Selbstverteidigungsrecht natürlich nimmt, auch existiert. Aber was ja mittlerweile auch offensichtlich ein bisschen stärker besprochen wird, wir erleben ja scheinbar ein Schlachten, ein Abschlachten in der Ukraine, wo im Hinblick auf Geländegewinne, Geländeverluste
sich diese Truppen ja ähnlich bewegen wie im Ersten Weltkrieg oder in anderen schwerwiegenden Konflikten. Und wenn man das dann historisch beleuchtet, ohne es natürlich genau zu wissen, könnte man unterstellen, am Ende wird dieser Krieg am Verhandlungstisch beendet oder zumindest, und da ist es jetzt, eingefroren. Von daher ja, vielleicht etwas prononciert. Dennoch glaube ich, muss man das, was wir aus anderen eingefrorenen Konflikten wissen, zumindest als Erfahrung mit einbringen in einen Aspekt, der nicht eben nur das Militärische beleuchtet, sondern den gesamten Instrumentenkasten der Außen- und Sicherheitspolitik. Und dazu gehört eben die Diplomatie. Und leider reden die, die auch eigentlich den professionellen Zugang dazu haben, aus meiner Sicht zumindest zu wenig darüber.
Haben Sie das Wort damals auch verwendet beim SPD-Parteitag? Ich habe es leider nicht im Kopf gerade.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe dann man darf nicht nur darüber reden, wie Kriege geführt werden, sondern auch, wie man Kriege beendet, möglicherweise. Aber ich weiß es nicht mehr.
Ich auch nicht mehr.
Aber Sie waren damals da, Herr Schärfer, was in der Halle los war.
Stimmt. Großer Widerhall, großer Zuspruch.
Und dennoch wurde es außen, darüber beschwere ich mich nicht, ich wollte es jetzt nur sagen, aber es ist jetzt kein großer Unterschied gewesen.
Ja, mein Eindruck war, ich will jetzt gar nicht auf die Wortwahl des früheren ukrainischen Botschafters abzielen, aber durch diese Äußerung am Morgen wirkte es so, als würden sie eben der Ukraine in den Rücken fallen. Und das ist ja dann auch all das, was im Nachgang passiert ist, oder?
Aber Herr Faust, das ist doch etwas, was nicht stimmt, wenn es nicht die SPD-Fraktion wäre, wenn es nicht der Fraktionsvorsitzende der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion wäre, dann gäbe es nicht die 28 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine in den letzten 2 Jahren. Wir hätten keine 100 Milliarden Sondervermögen. Ich meine, viele haben sich doch die Augen gerieben, dass am Ende, ich glaube, es waren 7 sozialdemokratische Abgeordnete gegen diese Änderung der Verfassung und die 100 Milliarden gestimmt haben. Ich wollte nur sagen, ganz tatenlos bin ich nicht. Und dass Herr Melnyk mich als den widerlichsten Politiker in Deutschland bezeichnet, also so dick ist mein Fell mit Sicherheit nicht, dass es nicht auch mit mir und insbesondere denen, die meine Nähe teilen, etwas macht.
Ich wollte auch gar nicht auf eine faktische Ebene, sondern eher auf sozusagen dieses Strukturelle. Das war nur mein Eindruck, dass dadurch, dass aus dem Land heraus diese Äußerung kam, wirklich sich die Dynamik erst so wirklich entfaltet hat. Aber ich mag es falsch wahrgenommen haben. Ich bin ja nicht so ganz nah dran wie die beiden anderen hier gerade, wenn ich da in meinem Büro sitze. Aber das schien mir schon nochmal dem Ganzen so einen anderen Spin quasi zu geben.
Ja, es hat einen anderen Spin bekommen, weil es aus dem Zusammenhang gerissen wurde, weil es auch schon, glaube ich, hinreichend jetzt auch gesagt, falsch zitiert wurde. Und dann hat man wirklich isoliert und dann hat man es erst auf den Satz, dann hat man auf das eine Wort isoliert und darauf kannst du dann natürlich dann alles Mögliche, wenn du es drauf anlegst, alles Mögliche reininterpretieren. Ich habe gleich an dem Abend, als diese Bundestagsdebatte war, abends bei uns in der Schalter auch nochmal gesagt, irgendwie, aber ihr dürft auch was anderes eben nicht übersehen. Nämlich, ich glaube, Sie haben, glaube ich, auch mehrfach gesagt, dass es kein Diktatfrieden-Zitat ergeben darf, jetzt um da nachzugeben. Und dass natürlich die Ukraine die Gelegenheit haben muss, sich zu verteidigen. Ja. Da finde ich viel spannender, wie man in diesen Zeiten, wo wir jetzt schon seit über 2 Jahren diesen Krieg da haben, wie man da diese Balance eben hinkriegt. Ne? Einerseits unterstützen müssen, logisch, finde ich jedenfalls. Und auf der anderen Seite diesen anderen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja, den muss man wollen. Den muss man sich erarbeiten. Und vielleicht auch aus diesem Grunde ist ja jetzt nicht so, als wenn der Bundeskanzler und ich nicht das ein oder andere Wort miteinander teilen, habe ich ihn auch sehr darin bestärkt. Und der Parteivorsitzende hat ja der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil hat ja auch in den letzten Wochen auch die Stärke für die Sozialdemokratische Partei thematisiert, dass der Bundeskanzler seit dem 27. Februar, seit seiner Zeitenwende-Rede, eben auch gleichzeitig gesagt hat, wir brauchen Partner an unserer Seite, die nicht geborene Partner sind, die vielleicht den Krieg anders beurteilen, die uns aber helfen müssen, auf eben denjenigen, der den Krieg zu verantworten hat, nämlich Putin, und die russische Regierung einzuwirken. Und deswegen hat er zum G7-Gipfel damals für einige unbedeutende Staaten eingeladen, die aber wahrscheinlich noch der letzte Ankerpunkt sind, die die internationale Ordnung mit prägen werden und vielleicht auch Möglichkeiten hätten, mitzuhelfen, diesen Krieg dann auch eben zur Abwesenheit militärischer Gewalt zu führen. Weil das Problem des Ukraine-Kriegs ist ja nicht nur der Überfall als solcher, sondern er findet in einer Zeit statt, und die wäre genauso verstörend, wie wenn der Krieg jetzt nicht wäre, wo die internationale Ordnung sich komplett neu, darf ich sagen, zusammenrauft mit der Volksrepublik China, die vielleicht in einer hegemonialen Auseinandersetzung mit den USA ist, dass sich dann auch frühere Schwellenländer aufmachen zu sagen, das, was sich die internationale Ordnung mit der westlichen Dominanz in den vergangenen 500 Jahren geleistet hat oder insbesondere auch nach 45, das muss ein Ende haben. Und das kommt jetzt alles zusammen. Und das kreativ, diplomatisch, mit allem Mut auch aufzugreifen, das ist doch etwas, was auch zukunftsfähig auch für unser Land wäre. Und dass man diese Debatte scheut, weil Sie das eben gefragt haben, Herr Schärfer, das hat mich wahrscheinlich am meisten überrascht und bis jetzt auch noch verunsichert.
Im Politbarometer heute ist eine Frage drin, die sehr einschlägig ist für das Thema. Mhm. Und ich zitiere mal, was auf der Website der Forschungsgruppe Wahlen steht, dass sie die Bevölkerung, wenn der Krieg damit beendet werden kann, auf von Russland besetzte Gebiete verzichten solle, sie die Ukraine meinen 40%, 48% sprechen sich dafür aus, dass die Ukraine weiter für deren Befreiung kämpfen soll. Mhm. Ist das nicht auch nochmal ein Problem, dass der Eindruck entsteht, man wolle hier von Seiten der SPD doch auch aus diesem Thema, denn in der Bevölkerung findet es ja Widerhall, irgendwie auch ein bisschen Kapital schlagen?
Ja, das ist, ja, ich nehme es so auf und ich lese es ja auch, was andere manchmal auch etwas sehr böswillig unterstellen. Diese Bemerkung habe ich weder taktisch gemacht, noch im Hinblick auf die Wahlkämpfe, obwohl ich natürlich weiß, was das insbesondere auch für die Landtagswahlkämpfe möglicherweise bedeutet. Aber ich habe es eben aus meiner inhaltlichen Überzeugung gemacht und auch aus dem, glaube ich, Wissen oder der Erfahrung heraus, dass mir Menschen in den vergangenen Monaten im Wahlkreis bei Besuchen immer wieder gesagt haben, warum redet ihr, obwohl ich will, dass die Ukraine sich erwehrt. Nur über Waffen. Was ist eigentlich der Taurus? Wo sitzt die Schraube im Leopard? Das interessiert mich nicht, hat mal einer zu mir gesagt. Ich möchte über auch zusätzliche Aspekte hören. Und wann endet der Krieg? Und das ist doch eine berechtigte Frage, nicht nur in der Ukraine, die um ihr Überleben kämpfen und denen ich niemals das Recht absprechen werde, für sich zu definieren, wann sie versuchen wollen, dass der Krieg neben dem Selbstverteidigungsrecht mit anderen Mitteln zu Ende kommt. Aber dass es innenpolitisch ich scheinbar einen Stöpsel gezogen habe, das sollte doch auch den einen oder anderen mal zur Überlegung bringen, ob er wirklich den Bundeskanzler jedes Mal sagt, er hat Unrecht.
Aber Sie sehen, dass man es so sehen kann, ja, oder? Dass die Taurus-Debatte, Ihre Äußerung und eben auch die Umfragewerte und auch die Tatsache, dass, wenn man in den Politbarometer schaut, Scholz jetzt tatsächlich wieder besser dasteht, viel Zustimmung erfährt. Es könnte strategisch, taktisch wirken.
Ja, aber das wäre wirklich ein genialer Stratege, der sich das so am Schreibtisch oder in der Badewanne ausdenkt, mit einem hohen Risiko, mit einem wirklich hohen Risiko. Weil stellen Sie sich mal vor, ich wusste doch erstens gar nicht, dass die Rede überhaupt so zur Kenntnis genommen wird. Ich habe Herrn Schärfer gerade gesagt, auf dem Bundesparteitag habe ich stehenden Applaus bekommen, da hat es draußen niemanden interessiert. Also dafür bedarf es schon eines strategischen Genies, der ich nicht bin.
Kein strategisches Genie. Der Kollege Ismar von der Süddeutschen Zeitung hat Sie letztes Jahr mal porträtiert und die Überschrift war der Zerrissene. Passt das bei dem Thema besser?
Ja. Ja, das ist etwas, wo ich mich
in der Verdichtung auch, was, auch wiederfinde.
Was auch ein sehr fairer Artikel war, wie ich fand. Also sehr, sehr, sehr genau und sehr detailliert beobachtet. Und
ja, definitiv. Und es wäre ja auch falsch, wenn das für mich auch nicht eine persönliche Zeitenwende wäre, zu sagen. Ja.
Das war gerade eine sehr komprimierte Kurzbio, könnte man sagen. Aber wir haben natürlich in diesem Format auch eine fest etablierte Kategorie, denn wir wollen unsere Gäste ja auch ein bisschen kennenlernen. Das tun wir nicht irgendwie, sondern mit dem Erhard Seine.
Die Tempo-Bio.
Rolf Mützenich wurde in Gölle geboren. Die Mutter war Hausfrau, der Vater Maschinenschlosser. Nach dem Hauptschulabschluss folgten der Wechsel an ein Gymnasium und das Abitur in Köln sowie ein Studium in Bonn, Duisburg und Bremen mit dem Abschluss Diplom-Politologe und schließlich an der Uni Bremen die Promotion zum Dr. Rea Poll. Die Dissertation trägt den Titel Atomwaffenfreie Zonen und internationale Politik. Qua Herkunft ist unser Gast sozialdemokratisch geprägt, wurde erst Mitglied der Sozialistischen Jugend Deutschlands, die Falken, 1975 auch der Jusos und der SPD, erste Funktionärsaufgaben inklusive. Eng mit Politik und SPD verbunden waren auch die ersten beruflichen Stationen, als Referent im Arbeits- und Sozialministerium Nordrhein-Westfalen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, als Leiter des Grundsatzreferats im nordrhein-westfälischen Sozialministerium von 1998 bis 2001, damit wir hier auch mal einen zeitlichen kleinen Punkt drin haben und schließlich als Leiter des Büros des NRW-Landtagspräsidenten Ulrich Schmidt. 2002 folgte der Einzug in den Bundestag mit 50,3% der Erststimmen im Wahlkreis Krölln 3. Welcher ist denn das? Ist das Nippes? Das ist oder?
Ehrenfeld.
Chorweiler. 2005 mit 50,5% der Erststimmen bei den Bundestagswahlen. Danach wurde dieser Anteil geringer, lag aber immer noch deutlich über dem Zweitstimmenergebnis der SPD. In der Fraktion im Bundestag war Rolf Mützenich zunächst Sprecher für Abrüstung und Rüstungskontrolle, dann außenpolitischer Sprecher, dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die Themenfelder Außen-, Verteidigungs- und Menschenrechtspolitik und er setzte dabei unter anderem ein vorübergehendes Exportverbot für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien durch. Rolf Mützenich gehört zu den Politikerinnen, die das Rampenlicht, wir hatten es schon, eher so gar nicht suchen, weshalb wir hier etwas Überredungskunst gebraucht haben. Viele Kolleginnen aber auch einigermaßen überrascht waren, dass ausgerechnet der zurückhaltende Rolf Mützenich, Nachfolger der eher weniger zurückhaltenden Andrea Nahles, an der Spitze der SPD-Fraktion wurde. Zunächst kommissarisch im Juni 2019, im September dann offiziell mit 129 von 132 Stimmen. Und somit dann Pendant wurde von Ralf Brinkhaus in der Unionsfraktion in der damaligen Großen Koalition. Als neuer Fraktionsvorsitzender setzte Mütze, so ist das Stichwort intern, auf Kontinuität, stand und steht für einen moderat linken Kurs und verzichtete auf größere personelle Veränderungen in der Fraktionsspitze. So richtig in den Fokus der Öffentlichkeit und in den Kritik von Teilen der Fraktion geriet unser Gast im Mai 20 bei der Besetzung des Amts des der Wehrbeauftragten. Hans-Peter Bartels hätte es gerne behalten. Johannes Kahrs hätte es gerne bekommen. Lachende Dritte wurde dann Eva Högel, wobei das mit dem Lachen hier und bei diesem Amt eher so nur der sprachlichen Variante dient. In die Amtszeit von Rolf Mützenich als Fraktionsvorsitzender fielen zudem Entscheidungen zu gesundheits- und wirtschaftspolitischen Corona-Entscheidungen, die Nominierung von Olaf Scholz zum Spitzenkandidaten und Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 21, die Nominierung von Dagmar Ziegler als Bundestagsvizepräsidentin und Nachfolgerin des plötzlich gestorbenen Thomas Oppermann, heftige Proteste vor dem und im Parlament gegenüber den Corona-Maßnahmen, September 21 dann die Wiederwahl als Fraktionsvorsitzender, diesmal mit 198 von 203 Stimmen und damit erneut an die Spitze der nun seit 2002 erstmals wieder größten Fraktion im Bundestag. Dabei wäre er möglicherweise gerne auch Bundestagspräsident geworden. Februar 22 dann die Zeitenwenderede des Bundeskanzlers und ein Fraktionsvorsitzender, der von einigen Ausführungen da des Kanzlers zumindest ein klein wenig überrascht zu sein schien. Gleichwohl hat die SPD-Fraktion dann Ende April 22 einen Antrag beschlossen, der die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine möglich gemacht hat. Über die Rede unseres Gastes am 14. März haben wir schon geredet. Und über den FC habe ich nichts gefunden, was ungewöhnlich ist für einen Kölner.
Aber der gehört zu meinem Leben dazu. Insbesondere als noch nicht so erwachsener auf dem Stadion, Müngersdorfer Stadion. Und immer noch das Herz dabei, wobei ich nicht sagen würde, ich gehöre zu denjenigen, die einfach, weil sie Fan sind, alles klaglos hinnehmen, was dieser Verein produziert. Und damit meine ich nicht nur eben die Situation in der Liga, sondern was sich manchmal auch in der Vereinsführung tut.
Im Müngersdorfer Stadion, im Alten, in dieser Betonschüssel, habe ich mal eine sehr unschöne Niederlage von Borussia Dortmund sehen müssen.
Oh, ja.
mit Gegentoren von Toni Polster, aber das nur am Rande.
Ja, das tut mir sehr, sehr leid.
Dir tut das leid, ich weiß. Ein
schönes Stadion, ne?
Jetzt das Neue.
Nein, das alte Stadion.
Ja, aber es war sehr zugig auch. Also es war ein Herbst-Wintertag oder so. Ich habe sehr gefroren und war nicht amüsiert.
Aber das gehört dazu, finde ich. Dieses Verwöhntsein in den Logen ist mit Sicherheit nicht mehr das, was der Fußball wollte.
Nein. Sie hatten einen Arbeitsvertrag bei der Deutschen Bundesbahn. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Sie hatten ja gesagt, dass ich von der Hauptschule komme. Nach der 9. Hauptschulklasse stand eben zur Entscheidung, ob ich eine Berufsausbildung mache. Und das war schon unter Dach und Fach gewesen, bevor nochmal die Lehrerin meine Eltern gebeten hat, zu überlegen, ob ich nicht vielleicht doch noch die 10. Hauptschulklasse dann mit der Fachoberschulreife mache. Und ich hatte ja schon die feste Absicht, da im Ausbesserungswerk zu sein und am Ende dann vielleicht auch meinem damaligen Lebenstraum des Lokführers, wo ich mit Sicherheit heute nicht Mitglied der GDL wäre, nachzukommen. Und ich sag mal, was ganz schön war, darf ich das sagen, war, dass das DB Cargo das vor ein paar, ich weiß nicht, ist schon, glaube ich, 2 Jahre her, mal rausbekommen hat. Und ich durfte mal mit einer Güterzuglok von Köln-Grenberghofen nach Trier fahren. Und was war das? Ein Erlebnis entlang der Rheinstrecke. Zuerst rechts, dann links rein und dann die Mosel hoch und ja, es war schön.
Man sieht es noch. Man sieht es heute noch, dass es ein großer Spaß gewesen sein muss.
Wäre es gut, wenn es mehr Leute mit so einer Biografie gäbe im Bundestag?
Ja, das ist ja immer entlang der Zeit. Das muss man schon sagen. Wir haben ja nicht nur 207 Abgeordnete, sondern wir haben 110 neue Abgeordnete, davon einige doch sehr jung. Aber das macht mich eher stolz, weil es sind ja damals die Jungen gewesen, die trotz schlechter Umfrageergebnisse gesagt haben, ich stelle mich zur Wahl. Obwohl sie gedacht haben, sie sind nie im Parlament. Und jetzt sind sie im Parlament und das gestehe ich ihnen nicht nur zu, sondern ich anerkenne das und sie zeichnen sich durch eine wirklich große Arbeitsleistung und Expertise aus. Natürlich ist es auch nicht schlecht, wenn man Lebenserfahrung mitbringt, aber das darf ja kein Vorwurf sein.
Was die Lokführer angeht, er hat ja einen Fraktionsvize, der nicht nur Lokführer war, sondern auch vor allem Lokführerausbilder, nämlich Detlef Müller,
genau.
Der das da auch schöne Geschichten erzählen kann. Aber das nur am Rande. Das
ist eine eigene Folge zu machen.
Aber Vorsitzender, GDL-Vorsitzender hätten sie doch werden können, möglicherweise.
Aber ich wäre ja da nicht drin gewesen in dem Laden.
Aber das ist schon der Meinung.
Weil ich trotzdem der Meinung bin, auf der einen Seite, dass man die Einheitsgewerkschaft nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Weg gebracht hat und insbesondere eine Gewerkschaft für einen Betrieb. Das stärkt eher die Solidarität unter den Kolleginnen und Kollegen und die Zerfledderung, die wir ja insgesamt überall wiederfinden, die sich eben auch in der Gewerkschaftsbewegung auch wiederfindet, wird am Ende, glaube ich, dem Solidaritätsgedanken innerhalb der Arbeitnehmerschaft nicht gerecht. Hm.
Orientierung an Vorgängern steht hier. Struck, Steinmeier, Oppermann, Nahles. Das ist schon ein großes Amt, das Sie bekleiden, oder?
Auf jeden Fall. Und eines, was ich nie gedacht hatte, irgendeinmal versuchen zu müssen, auszufüllen. Und was in der Biografie ja nicht vorkommt, ist, dass ich nicht die so, wie es auf den ersten Blick scheint, typische Karriere eines mit einem Mandat ausgerüsteten Abgeordneten bin, sondern 2002 musste in Köln angesichts einer Spendenaffäre jemand plötzlich gefunden werden, der kandidiert. Ortsvereine hatten mich gebeten zu kandidieren. Der Unterbezirksvorstand hatte eine andere Vorstellung. Ich habe mich dann durchgesetzt, hätte nicht gedacht, dass ich 6 Wahlperioden hier bin, schon gar nicht mit dieser Karriere. Aber irgendwie komme ich immer ins Spiel, um sozusagen den Ausputzer dann zu spielen. Und das ist ja auch etwas, was dann eben die Nachfolge von Andrea Nahles bedeutet. Und 5 Jahre, sind es jetzt 5 oder ja, 5 Jahre, ist ja doch jetzt auch schon eine lange Zeit, weil so ein Amt macht ja auch was mit einem.
Vielleicht nicht Ausputzer, sondern Libero.
Ja, gut, vielleicht. Aber ob ich auf allen Positionen so gut bin, das wage ich zu bezweifeln.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, dass sie das außergewöhnlich gut machen. Trotzdem sagen sie, es ist vielleicht nicht der jetzt unbedingt zu erwarten gewesen, dass sie dieses Amt erreichen. Was sind denn die entscheidenden, also warum ist es eigentlich überraschend, dass jemand, der das offenkundig gut kann, dieses Amt auch erreicht? Man könnte ja sagen, genau so soll es doch sein, dass eine integrierende Person genau dort landet und das eigentlich gerade keine Überraschung sein sollte.
Ja, aber es kommt auch immer darauf an, wie die Zeiten sind. Und dass die Situation, nachdem wir uns als Fraktion so zerstritten hatten in der Amtszeit von Andrea Nahles, dass wir so unzufrieden nach außen agiert hatten und schon am Grat entlang gingen, wenn nicht sogar schon ein Teil abgestürzt war, hat natürlich verlangt, dass man eine vielleicht stärker integrativ arbeitende Person in diesem Amt wiederfindet. Aber ich meine, dafür bin ich ja jetzt erstmal weder ausgebildet gewesen in dem Sinne und um das ganz offen zu sagen, ich bin kommissarischer Vorsitzender geworden, weil ich schon ein Alter hatte, weil ich derjenige war, der am längsten im Parlament dann war, wie man das so mit so einem Senioritätsprinzip dann auch versucht, erstmal zu übertünchen. Und von daher ist es auch manchmal der Zufall, der auch eine Rolle spielt, weil ja manchmal auch Ämter dadurch ausgefüllt werden, dass man frühzeitig sich mit anderen Unterstützerinnen und Unterstützer auf den Weg gemacht hat. Herr Schärfer guckt mich jetzt an, er würde vielleicht sagen Seilschaften oder Kumpanei oder irgendetwas. Hier in dem Sinne ist es mir alleine zugefallen, eher in einer Zeit der Not.
Am Anfang war die Zufriedenheit sehr groß. Ich glaube, ist es immer jetzt wieder, zumindest was ich gelesen habe und gehört habe die letzten Tage. Gab auch sehr viel Rückendeckung für Sie aus der Fraktion. Zwischendrin war es, glaube ich, wenig erquicklich, oder? Letztes Jahr zum Beispiel, insbesondere im Sommer.
Ja, weil natürlich auch die Situation wirklich nicht nur herausfordernd durch den Krieg als solchen und wie können wir der Ukraine alles das zur Verfügung stellen, sondern wie kommen wir auch selbst in Deutschland hier über die Runden und insbesondere die Koalition macht wirklich große Mühe. Sie zehrt mich aus und sie zerrt auch an mir.
Und was machen Sie dann, um das nicht, dass es nicht so sich entwickelt, dass es sie auszehrt?
Dass wir vorgucken, dass wir immer wieder gucken müssen, am Ende zu einem Ergebnis kommen, wo sich auch alle versammeln können. Nicht unter 2 erzählen, wo man sich am besten durchgesetzt hat, sondern den Kompromiss dann auch gemeinsam trägt und insbesondere das, was uns die Bundesregierung durch das Gebäudeenergiegesetz, also das sogenannte Heizungsgesetz, mit auf den Weg gegeben hat, das war schon eine große Kraftanstrengung für uns alle gewesen, das vom Kopf auch auf die Füße zu stellen. Aber ich sage schon, der Wurm ist wirklich auch in diesem Gebilde drin. Das wusste ich aber von Anfang an. Und ich kann mich mal erinnern, es gab mal ein ein Spiegel, glaube ich, Bericht über mich, dass ich der traurigste, ich weiß nicht mehr, ob es traurig hieß, Abgeordnete im Bundestag bin. Und die Wahrnehmung von mir, dass ich sehr verdruckst und auch nicht euphorisch war, als die Wahlen gewonnen waren, als wir den Koalitionsvertrag unterschrieben haben, das stimmte. Aber ich glaube, er war eher dadurch geschuldet, meine Bewegungen im Parlament, meine Zurückhaltung, Nicht-Euphorie, weil ich mir dachte, das wird ganz schön schwierig werden mit dem Laden. Einer kommt von ganz weit her und der andere macht doch dicke Backen.
Aber wo, wenn wir mal bei dem Wurmbild bleiben gerade, wo ist er eigentlich? Weil man doch zugleich auch auf allen Ebenen eigentlich hört, dass man doch gut zusammenarbeitet, dass man irgendwie eine vertrauensvolle Ebene gefunden habe. Und ich glaube, man könnte das Schicht für Schicht durchgehen. Man hat das für alle Ebenen schon gehört, den Satz. Und trotzdem sagen sie, es ist so unglaublich anstrengend.
Ja.
Irgendwo knirscht es doch.
Ja, es knirscht, weil es eben immer, und das ist etwas, was eigentlich nicht in die Zeit passt, sich alle absolut durchsetzen wollen. Und das macht es so mühsam, so zeitintensiv und so nervenaufreibend, weil am Ende ja dann doch der Kompromiss stehen muss. Einige erklären, dass die sich das von außen anschauen mit der geringen Regierungserfahrung von FDP und Grünen. Andere sagen, die Sozialdemokraten sind abgezockter, weil sie eben schon so lange mit dabei sind und der Kanzler sowieso. Aber ich glaube, das ist am Ende nicht der einzige Erklärungsbeitrag. Es hat auch letztlich viel damit zu tun, dass unterschiedliche Philosophien, die im Kern eigentlich die Faszination dieser Gemeinschaft ausmachen, müsste zu wenig auch gelebt und zu wenig auch gesehen wird. Und es bringt überhaupt nichts, wenn man am Ende seinem Wählerklientel erzählt, hier habe ich mich am besten durchgesetzt. Das glauben die einem sowieso nicht. Am Ende zählt, ob man das für die lange Strecke macht. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass eigentlich diese Koalition die beste Entscheidung, unabhängig jetzt von den Ereignissen, die wir nicht voraussehen konnten, ist, was den Umbau des Staates, die Transformation der Arbeits- und Wirtschaftswelt bedeutet und, wenn man auch noch mal so frei sein darf, auch im Bereich der internationalen Politik, Deutschland gut in dieser veränderten internationalen Lage auch aufzustellen.
Ich habe mir fallen zwei Punkte ein, die ich jetzt auch mal richte an den Politikwissenschaftler. Die haben ja die ja immer über den Dingen schweben und für alles eine Erklärung haben. Jedenfalls unser hier. Das war ernst gemeint. Mir fallen bei dem, was Sie sagen, zwei Sachen auf. Erstens das Phänomen der Geschlossenheit der SPD, aber auch der SPD-Fraktion. Erst recht bei diesen Umfragezahlen, erst recht bei Umfragezahlen beispielsweise in den Ostbundesländern, das ist der eine Punkt. Und das andere ist, Thorsten, dieses Phänomen, das, was Rolf Mützenich gerade beschrieben hat, auf der einen Seite das Erscheinungsbild, das wir ja kennen, auch aus den vergangenen Tagen wieder sehr lebendigen und lebhaften Auftritten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eine Bilanz, was Gesetze und Vorhaben angeht im Sinne dieser Fortschrittskoalition, die ja so schlecht nicht ist, nimmt man mal dieses wirklich vergurkte Heizungsgesetz raus und dessen Genese. Aber so schlecht stehen in der Summe ja gar nicht da. Und trotzdem kommt es nicht zusammen.
Nee, ist ja ein schöner Tag heute, um das zu illustrieren. Ich meine, es sind zwei Gesetze durch den Bundesrat durchgegangen. Wachstumschancengesetz und Cannabis-Teil-Legalisierung. Gerade letzteres ist eigentlich ein wichtiges Projekt für diese Fortschrittskoalition, wo man auch gesagt hat, wir wollen eigentlich den gesellschaftlichen Fortschritt in diesem Land voranbringen. Aber ich finde, auch daran merkt man ganz gut, und es passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was Sie gesagt haben, dass es so unglaublich mühsam dann doch ist, vieles zusammenzubringen, dass, wenn man es dann geschafft hat, irgendwie keine Energie mehr da ist. Ja, ich glaube, man überlegt sich teilweise auch vorher nicht, wie man es dann kommunikativ vermittelt. Da ist die Opposition vielleicht auch qua Amt, weiß ich nicht, dann schlagkräftiger aufgestellt. das verpufft dann irgendwie so. Also das ist schon sehr bemerkenswert, wobei man fairerweise, Sie haben das eben in so einem Nebensatz angedeutet, glaube ich, natürlich sagen muss, diese ganze Idee von Fortschritt ist natürlich durch den Krieg und all die Folgen eigentlich weggewischt worden und wirkt auch so ein bisschen fast, als würde man, ich meine es nicht so, aber es wirkt so, als würde man sich mit Nebensächlichkeiten beschäftigen.
Aus der Zeit gefallen.
Ja, ein Stück weit schon, tatsächlich. Ja. Die Geschlossenheit ist ein spannender Punkt, wenn man, Sie haben eben so gesagt, man hat in den Abgrund geschaut. Das geht ja jetzt schon sehr, sehr lange so, tatsächlich in dieser Geschlossenheit. Ich glaube, es hat so ein bisschen was mit Blick auf die Fraktion, aber korrigieren Sie mich gerne, so eine Fraktion mit vielen Neuen führt sich doch schon auch leichter, oder? Weil die natürlich eigentlich auch Orientierung brauchen. Also so dieses Bild, da ziehen 100 wilde Jusos ein und machen da morgen, was sie wollen, das stimmt ja nicht so ganz,
das,
oder?
Nein, das habe ich auch nicht ganz ernst
genommen. Nein, das wollte ich Ihnen nicht in den Mund legen.
Nee, tun Sie auch nicht. Aber dass es leicht ist, das würde ich nicht sagen. Weil natürlich auch der Wille besteht, sich sehr deutlich und sehr rasant auch bemerkbar zu machen. Deswegen ist das ja auch durchaus eine Gemeinschaft von Individualisten. Dennoch muss man eben gucken, dass man auch so gut wie möglich gemeinschaftlich auftritt. Meine Fraktion in Regierungsverantwortung hat es immer leichter, wenn es um Statusfragen geht. Also Status, wer wird Sprecher, wer wird stellvertretende Fraktionsvorsitzende oder viele andere Dinge dann auch noch, Beauftragter etc. Da kann man schon mehr verteilen, aber dass es auch die Gefahr der Fliehkräfte gegeben hat, das darf man nicht ganz unterschätzen. Und dass es uns gelungen ist, hat nicht alleine was mit der Fraktion zu tun, sondern auch mit den Parteivorsitzenden, auch mit der sozialdemokratischen Regierungsmannschaft, insbesondere mit dem Bundeskanzler, der bisher ja ein sehr kollegiales Prinzip der Regierungsarbeit für sich reklamiert hat. Ob er das jetzt langsam gegen etwas anderes eintauscht, das muss man noch mal sehen. Und das wird natürlich auch möglicherweise Rückwirkungen dann auch auf die Arbeit zwischen den drei Fraktionen haben. Aber dennoch, ich finde auch beachtlich, dass wir heute das durch den Bundesrat durchbekommen haben. Wenige hätten das noch vor ein paar Wochen uns so attestiert, dass es dann doch klappt, weil man schon gedacht hat, naja,
Cannabis. Beide Vorhaben meinen Sie jetzt?
Cannabis wird im Vermittlungsverfahren sein und Wachstumschancengesetz wird nicht so schnell durchlaufen.
Hat man gesagt.
Vorausschauende Kommentatoren.
Ist aber beides jetzt durch.
Eben.
Ja. Wegen der Formulierung nochmal drüber gestolpert.
Ach so.
Um das. Nein, aber sie ist klar. Interessant ja auch irgendwie der Widerstand beim Wachstumschancengesetz des CDU-Vorsitzenden da zu Beginn schon gegen den Widerspruch einzelner CDU-Ministerpräsidenten, aber jetzt nochmal besonders deutlich.
In der Tat, deswegen glaube ich auch, dass, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber die Messe ist noch nicht gelesen.
Sie meinen die für den Herbst geplante Intronisierungsmesse, oder?
Nein, jetzt auch nicht Intronisierungs, aber dass irgendwie alles so linear verläuft in der Politik, das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. Und deswegen wird ja auch über taktische, haben wir eben drüber gesprochen, Dinge nachgedacht, die angeblich eine Rolle spielen. Ob sich überhaupt noch mal diese Koalition erholen kann, ob man zueinander steht. Aber der entscheidende Zeitraum beginnt jetzt. Und der wird bis zur Sommerpause zur Entscheidung zu bringen sein, wenn wir dann nämlich wissen, als Vertreter des Souveräns, was die Regierung gedenkt, dem Deutschen Bundestag als Haushaltsentwurf und wie sich der Haushalt zusammenstellen wird, was das dann bedeutet. Und das wird schon noch mal eine große Herausforderung werden. Das kann dann so oder so ausgehen.
So mäßig optimistisch klingt das, wenn Sie das so sagen. Und würde man noch zwei Sachen reinwerfen, Europawahlkampf und dann Wahlkampf in Ostdeutschland. das macht es nicht einfacher, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Insbesondere, weil natürlich immer einige sagen, die Europawahl ist dann so eine Testwahl dafür. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, ob man solche Dinge immer so überhöhen muss. Aber die Europawahl ist schon wichtig, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Herausforderung durch wahrscheinlich eine stärkere dann auch Beteiligung der Rechten bis hinein zu Verfassungsfeinden, auch mit Sicherheit, die hier in Deutschland in den Parlamenten Platz genommen haben. Und das wird schon eine heftige Auseinandersetzung sein. Ob sie die Menschen aufregt, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, ein Haushalt in einem so innenpolitisch aufgeheizten Klima dann auch noch zusammenzubringen, das bedarf aller Kraftanstrengung.
Und hinter den Kulissen haben die Arbeiten dran längst begonnen, wie wir wissen, wir Insider. Und noch läuft es still vor sich hin, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, bis dann die ersten offiziellen Statements dazu kommen sollen. Wir machen mal ganz was anderes zur Abwechslung, weil wir unseren Gästen ja immer anbieten, auch selber etwas mitzubringen.
Das Wunschthema der Woche.
Und so war es auch diesmal. Und ich habe das Stichwort erst heute Vormittag bekommen irgendwie, aber ich fand's super und bin sehr gespannt, dass Sie mal ein paar Sätze dazu sagen. Ja, bitteschön.
Ja, ich wollte einfach über die Bedeutung, es hört sich ja sehr antiquarisch an, der Klangkörper der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten reden. Also alles das, was an Symphonieorchestern, an Big Bands, um das ganz offen zu, ich wollte gleich sagen, zu chören, wobei ich eben dem Mittelbau, habe gerade gesagt, bei mir der WDR Big Band unheimlich zuneige. Ich finde, dass das neben dem, was wir jetzt hier machen, ein wirklich großer Schatz ist, der manchmal etwas unterschätzt wird. Ich glaube auch manchmal in den Rundfunkräten, vielleicht auch bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Intendantin oder Intendanten, weil natürlich zu Recht, das verstehe ich auch alles, im Hinblick auf Kürzungen eine Rolle spielt. Aber ich will Ihnen eine Szene schildern. In Köln ist es oft so, dass wenn Weihnachten ist, Teile dieser Klangkörper plötzlich am Dom oder in Nippes, glaube ich, auf der Straße stehen und Weihnachtslieder singen. Und natürlich professionell. Und die Menschen haben Glück in den Augen. Einige Tränen, weil sie sich an ihre Kindheit erinnern. Und dass das öffentliche Gut nur so dann auch vorhanden und angeboten wird, das, deswegen habe ich es gewählt, sollte man ein bisschen besser schätzen lernen. Und für mich, der früher Posaune gespielt hat, der sehr gerne in dieser großen Vielfalt von Big Band Jazz auch glaubt, die Individualisten gut raushören zu können, empfinde ich, dass wir die Wertschätzung etwas größer geben sollten.
Aber wir ist ja dann gerichtet, oder das, was Sie sagen, vor allem gerichtet in die Politik, in die Länder, weil nämlich da ja der Druck besonders groß ist auf die, in diesem Fall auf die ARD-Anstalten. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ZDF noch solche Ensembles hat. Ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt gerade jedenfalls nicht. Also sind es überwiegend die ARD-Sender, die die Orchester noch haben. Genau. Und da ist ja Druck tatsächlich aus den Landesregierungen relativ stark, dass die einsparen sollen. Und dann heißt es dann irgendwie, braucht jetzt wirklich jeder Sender ein eigenes Symphonieorchester oder einen eigenen Chor.
Ja, das verstehe ich ja auch. Deswegen habe ich das ja auch eben gesagt. Ich verstehe die Situation schon. Und dass man natürlich auch dann darüber nachdenken muss, auch über Synergien etc. Das ist alles okay. Aber ich wollte einfach nur noch mal sagen, was das für eine Bedeutung hat, auch vielleicht für die Identifikation der jeweiligen Bundesländer, so etwas auch bereitzuhalten. Und die SWR Big Band hat in diesem, was dieses Jahr oder letztes Jahr, einen Grammy bekommen. Das ist doch etwas, was einen auch mit Stolz dann auch erfüllen sollte. Deswegen wenigstens allen Gedanken, allen Mut zusammennehmen, ob es nicht trotzdem klappt, sowas dann auch zu erhalten.
Aber wo muss man da tätig werden als Politiker, der das will?
Ja, insbesondere da die Bretter bohren, Verbündete finden, natürlich auch hier mit der Bundespolitik über das eine oder andere auch sprechen und ja, im Grunde genommen diejenigen hinter sich versammeln, die am Ende entweder Schützen sind oder die sich eben mit aufmachen, aus einer gewissen Kreativität heraus solche Dinge noch für die Zukunft, für die Menschen bereitzuhalten. Weil ich bin mir auch sicher, es ist nicht nur etwas, ich meine, das muss ich ja für mich sagen, für Ältere, sondern ich glaube auch Junge haben etwas davon.
Wir sind leider schon wieder fast am Ende.
Das ist deshalb bitter, weil wir ungefähr zwei Drittel von dem, was wir uns notiert hatten, nicht nur als Stichworten, sondern auch an Themen natürlich gar nicht geschafft haben. Aber es war so natürlich völlig in Ordnung. Aber was ich sagen will, wir hätten noch eine Stunde weitermachen können.
Und da würde ich mal ganz selbst unkritisch an der Stelle sagen, das war eigentlich wieder eine Mega-Performance von uns heute, oder?
Also ich habe keine Mega-Performance gesehen. Ich habe gesehen, dass wir gearbeitet haben oder geworkt. Eine gute Organisation gefunden habe und fleißig war.
Christian Streich war das, ein Ton, den Thorsten gefunden hat Anfang der Woche und den wir natürlich gerne hier reingebaut haben. Erstens, weil Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, in dieser Woche gesagt hat, dass er nach oder am Ende der Saison nicht weitermacht. Und dann haben wir, das passt ja eigentlich ganz schön, was er da gesagt hat damals.
Ja, und ja, auch eigentlich so jemand, der, was Sie gerade gesagt haben, auch irgendwie lebt, über seinen Bereich hinaus einfach auch in Gesellschaft wirkt. Nicht nur immer sich um Fußball gekümmert hat.
Haben wir ein rundes Ende gefunden, absolut, wie ich finde. Vielen herzlichen Dank. Ich kann mich an keine Folge erinnern, wo ich so viel Offenheit empfunden habe, muss ich tatsächlich sagen. Auch Ehrlichkeit an vielen Punkten, auch sehr viel persönliche Anmerkungen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank und schön, dass Sie bei uns gewesen sind, Herr Mützenich.
Danke. Vielen Dank. Ich habe mich wohlgefühlt. Wahrscheinlich wäre es sonst da nicht zugekommen. Vielen Dank.
So soll es sein. Vielen Dank und tschüss.